Lass uns in unserer Predigtreihe fortfahren im Markus-Evangelium im Kapitel 10. Markus, Kapitel 10, ihr findet die Textstelle auf der Seite 1046 in den schwarzen Bibeln. 1046, Markus, Kapitel 10. Dort steht in Gottes Wort: Und Jesus brach auf von dort und kam durch das Land jenseits des Jordan in das Gebiet von Judäa. Und wieder kamen die Volksmassen zu ihm, und er lehrte sie wieder, wie er es gewohnt war. Und die Pharisäer traten herzu und fragten ihn, um ihn zu versuchen: Ist es einem Mann erlaubt, seine Frau zu entlassen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Was hat euch Mose geboten? Sie sprachen: Mose hat erlaubt, einen Scheidebrief zu schreiben und seine Frau zu entlassen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Wegen der Härte eures Herzens hat er euch dieses Gebot geschrieben. Am Anfang der Schöpfung aber hat Gott sie als Mann und Frau erschaffen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Und seine Jünger fragten ihn zu Hause nochmals darüber. Und er sprach zu ihnen: Wer seine Frau entlässt und eine andere heiratet, der bricht die Ehe ihr gegenüber. Und wenn eine Frau ihren Mann entlässt und sich mit einem anderen verheiratet, so bricht sie die Ehe. Lass uns noch beten. Unser Herr Jesus Christus, wir kommen zu dir und bitten dich von Herzen, dass wir verstehen, was dieser Text für uns bedeutet. Lehre uns, Herr, deinen Kreuzesweg in unsere vier Wände hineinzutragen, in unsere Familien und Ehen und dort deine treuen Diener, Repräsentanten und kleinen Christusse zu sein. In Jesu Namen. Amen. Dieser Text hat für mich persönlich eine sehr große Bedeutung. Ein sehr guter Freund von mir bat mich eines Tages überraschend in sein Wohnzimmer und sagte, er müsse mir etwas sagen. Und ich habe gedacht, er will mir sagen, dass er mit seiner Familie vielleicht entschieden hat, umzuziehen oder dass vielleicht irgendjemand schwer krank geworden ist oder vielleicht eine theologische Spezialität herausgefunden hat, die er irgendwie mit mir besprechen wollte. Was er aber gesagt hat, schüttelte mich in Mark und Bein. Er sagte, meine Frau hat mich verlassen. Sie ist einfach mit den Kindern weggegangen. Und ich war so geschockt, natürlich, weil einfach der Schmerz, sich das vorzustellen, was das bedeutet für jemanden, einfach unglaublich groß ist. Aber andererseits auch, das weiß ich noch wie heute, kam ich nach Hause und habe gedacht, die beiden, dieses Ehepaar, wie ich es kannte, das waren Leute, von denen man gesagt hätte, das passiert denen nie. Nie und nimmer wird die Frage nach Ehescheidung für diese Familie einmal relevant. Das hätten alle gesagt. Das wären die Letzten gewesen oder mit die Letzten, wo man gesagt hätte, für die wird die Frage nach Ehescheidung mal irgendwann eine Frage, die sie beschäftigen muss. Leider weit gefehlt. Ich kam nach Hause und ich weiß noch, ich war so erschüttert. Ich habe den ganzen Abend lang nur geweint, weil es einfach mich so betroffen gemacht hatte. Und bis heute wirft dieser Fall für mich einerseits natürlich viele theologische Fragen auf. Und diese Textstelle ist eine, zu der man geht, wenn man diese theologischen Fragen beantworten will. Zum Beispiel, darf man sich als Christ scheiden lassen? Und wenn man sich als Christ scheiden lassen darf, darf man eigentlich jemanden nochmal heiraten, wenn man sich hat scheiden lassen? Es ist zwar eine theologische Spezialfrage, aber das ist eine Textstelle, die diese theologische Spezialfrage genau angeht und die die Lehre von Ehe entwickelt. Und diese Lehre ist wichtig, sehr wichtig. Die Lehre von der Ehe ist wichtig und die Lehre zu dieser Spezialfrage ist wichtig. Wenn wir uns die Gemeinden angucken des Neuen Testaments, dann finden wir dort viele Gemeinden, in denen das Thema war. Korinth zum Beispiel. Der erste Korintherbrief ist voll von dieser Frage von Unzucht und Ehescheidung und Leuten, die mit Frauen schlafen, die nicht, mit denen sie nicht verheiratet sind. Das Kapitel 5, 6, 7, Kapitel 11 und 14 beschäftigen sich mit diesen Themen. Dann sagt man, gut, Korinth, Hafenstadt, natürlich, ja, gibt es da solche Probleme, aber weit gefehlt. Auch in Thessaloniki, der Vorbildgemeinde im Neuen Testament, von denen Paulus sagt, ihr seid Vorbilder für alle Gläubigen in Mazedonien, also die Hammergemeinde, widmet er das zweite Kapitel oder das, was heute das zweite Kapitel ist, der Frage nach der Unzucht. Und dass die Gläubigen dort sich doch bitte, dass sie ihre eigenen Gefäße, sagt Paulus, in Ehrbarkeit in Besitz nehmen sollen. Das ist ein bisschen ein blumiges Umschreiben für behaltet Sexualität in der Ehe. Geht nicht fremd, brecht nicht die Ehe. Zwei von den sieben Gemeinden der Offenbarung haben das Problem der Unzucht. Und bei ihnen ist es interessant, dass die Unzucht aus einem ganz speziellen Punkt herkommt, nämlich aus Irrlehre. In Thyatira sind es die Nikolaiten und in Pergamos ist es die Frau Isabel, die sich eine Prophetin nennt, die Menschen lehrt, dass die Ehe nicht so eine wichtige Sache ist. Dass man auch außerhalb der Ehe mit einer Frau schlafen kann oder mit einem Mann schlafen kann. Das war eine Lehre, die sie gelehrt haben, eine Irrlehre, die in die Gemeinden gekommen ist. Der Judasbrief zum Beispiel spricht genau von diesem Problem. Der ist ja relativ kurz, aber wenn ihr ihn mal lest, dann werdet ihr sehen, es geht um Menschen, die die Lehre Bileams, so drückt es der Judasbrief aus, bringen, sagen, die haben sich in die Gemeinden eingeschlichen und verkehren die Gnade Gottes in Zügellosigkeit. Ja, was glaubt ihr, was das heißt? Tja, da sind Leute gekommen, die haben gesagt, hey, Gott ist ganz gnädig. Gott will dich frei machen vom Gesetz. Gott will, dass du endlich frei bist. Gott will dich nicht mehr zwingen und bedrängen. Leb deine Sexualität ganz frei aus. Gott ist gnädig. Und wenn wir ehrlich sind, sind es genau die Lehren, die wir auch heute hören. Und deswegen vielleicht gerade für euch junge Menschen, Kinder, aber auch Jugendliche, ist die Lehre von der Ehe eine wichtige Lehre. Was sagt Gott eigentlich zur Ehe? Darf man eine Ehe scheiden? Darf man außerhalb von einer Ehe mit einer Frau schlafen oder mit einem Mann schlafen? Das ist eine wichtige Frage. In der Bibel gibt es viel Irrlehre darüber und heute gibt es viel Irrlehre darüber. Leute, die zum Beispiel sagen, naja, man soll ja den anderen nicht verlassen, aber wenn er gemein zu dir ist oder kein guter geistlicher Leiter oder nicht auf deine Ratschläge hört oder wenn er nur an Geld denkt oder sich nicht richtig um dich kümmert, dann darfst du ihn verlassen. Das gibt es heute. Und wir müssen uns angucken, was sagt die Bibel zu dieser theologischen Frage. Aber, jetzt kommt mein Punkt. Die theologische Frage ist nicht, warum das dort steht. Markus hat uns diese Geschichte nicht berichtet, um uns zu informieren, was die Lösung auf die Spezialfrage ist, darf ich mich scheiden lassen? Der Grund, warum Markus uns diese Geschichte hier gibt, ist eine ganz andere und sie hat mit dem ganzen Kontext dieses Kapitels zu tun. Es ist eine Anwendung dessen, was wir in den letzten Predigten gehört haben, eine Anwendung dessen, was es heißt, groß zu sein im Reich Gottes, nämlich ein Diener und ein Letzter und jemand, der die Allergeringsten in der Gesellschaft vor sich stellt. Markus zeigt uns hier nicht eine Spezialantwort, sondern eine Nachfolgeantwort. Er sagt, der Kreuzesweg beginnt nicht irgendwo da draußen, der beginnt in deinen vier Wänden. Das werde ich versuchen, im Laufe der Predigt zu entwickeln. Deswegen, lass diese Predigt, geh an diese Predigt nicht nur ran mit der Frage, ja, darf man sich jetzt scheiden lassen oder was ist mit der Ausnahmeregelung aus Matthäus 19, darf man wieder heiraten oder nicht? Das sind wichtige Fragen, aber die wichtigste Frage ist, wie lebst du daheim, Ehemann und Ehefrau sein? Das ist die zentrale Frage. Das ist, worum es im Kern geht. Und die theologische Frage ist auch wichtig. Und dazu werden wir auch kommen. Diese Predigt wird ein bisschen anders sein als die anderen Predigten. Normalerweise gehe ich quasi durch den Text, lege ihn aus, wende ihn an. Dieses Mal werde ich es anders machen. Ich werde sehr weit ausholen am Anfang und sehr weit ausholen am Ende und diese Predigt in zwei Teile teilen, nämlich dieses Mal und nächstes Mal. Dieses Mal ist der sehr weit ausholen am Anfang und die Hälfte der Auslegung des Textes und beim nächsten Mal lege ich die andere Hälfte des Textes aus und werde hintendran noch auf einige Spezialfragen eingehen, nämlich darf man sich scheiden lassen? Was ist mit der Ausnahmeklausel aus Matthäus 19? Es sei denn wegen Unzucht. Und darf man sich wieder verheiraten? Diese zwei speziellen theologischen Fragen will ich beim nächsten Mal im Anschluss an die Auslegung noch genauer anschauen. Warum möchte ich am Anfang so weit ausholen? Ich möchte ausholen, weil dieser Text eben nicht sich nur um eine theologische Spezialfrage dreht, darf man sich scheiden lassen, sondern er geht um das Thema Nachfolge und um das zu sehen und zu verstehen, worum es in diesem Text im Kern eigentlich geht, müssen wir drei Stationen passieren, wie ein Zug, der an drei Stationen hält, bis er endlich bei der Auslegung ankommt. Und diese drei Stationen beginnen ganz am Anfang der Bibel, nämlich dort, wo die Ehe eigentlich entstanden ist und wo sie gefallen ist, nämlich in 1. Mose 3. Deswegen folgt mir mit mir zur ersten Station auf unserem Weg hin zur Auslegung des Textes. Ganz an den Anfang der Bibel und schlagt mit mir auf 1. Mose 3, Vers 16. Wir wollen uns in dieser ersten Station angucken, was ist die Ehe in einer gefallenen Welt? Was ist die Ehe in einer gefallenen Welt? Das ist die erste Frage, die wir uns stellen wollen, bevor wir uns dem Text nähern. 1. Mose 3, Vers 16. Und zur Frau sprach er, Gott, ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären, und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein. Er aber soll über dich herrschen. Es ist einer der tragischsten Verse der Bibel, vor allem für die Frauen unter uns. Denn Gott erklärt Eva, welche Konsequenzen ihre Sünde haben würde für alle Frauen, die heute hier sitzen. Und für alle Frauen, die noch geboren werden, für alle Mädchen, die mal groß werden, für eure Enkelinnen und Urenkelinnen. Gottes Strafe für euch und für sie aufgrund des Sündenfalls von Eva ist erstens, eure Schwangerschaften werden sehr mühsam sein. Zweitens, die Geburt wird sehr schmerzhaft sein. Aber es gibt noch einen dritten Fluch, der auf allen Frauen liegt, der für unser Thema besonders relevant ist. Und dieser dritte Fluch ist, dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein. Jetzt wirst du sagen, wenn die Frau Verlangen hat nach dem Mann, das ist doch was Gutes. Wenn eine Frau ihren Mann begehrt, warum soll das ein Fluch sein? Das verstehe ich nicht. Du musst verstehen, dass das Wort Verlangen haben ein Kapitel später noch einmal vorkommt. Dort sagt Gott zu Kain, der auf seinen Bruder zornig ist, folgendes in 1. Mose 4, Vers 7. Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Du aber sollst über sie herrschen. Erinnerst du dich an diese Worte? Die haben wir gerade gelesen. Ihr Verlangen ist auf dich gerichtet, du aber sollst über sie herrschen. Gott warnt Kain, die Sünde ist nahe, du bist zornig auf deinen Bruder, in dir flammt der Zorn und die Wut und die Enttäuschung auf. Pass auf, die Sünde begehrt dich, die Sünde verlangt nach dir, nicht wie ein Freund, nein, wie ein Feind verlangt sie nach dir. Wie ein Löwe will sie dich auffressen, sie will dich packen, über dich triumphieren und sie will, dass du tust, was sie will. Pass auf. Verstehst du? Es geht nicht um ein gutes Verlangen nach Nähe und Zuneigung, sondern um das Verlangen zu kontrollieren und zu beherrschen. Den anderen einzunehmen und ihm seinen Willen aufzudrücken. Dieses Verlangen, sagt Gott, ist ein Teil des Fluches in der gefallenen Welt des Frauseins. Jede Frau wird das erben. Genau wie jede Frau Geburtsschmerzen erben wird, jede Frau die mühevolle Schwangerschaft erben wird, unauslöschlicher Bestandteil von Frau sein und unauslöschlicher Bestandteil der Ehe. Frauen wollen über ihren Mann herrschen und Männer sollen über die Frau herrschen. Das ist das harte Erbe und die Strafe. Und ich erinnere mich an Thomas' Bibelstunde zum Thema die Konsequenzen des Sündenfalls, dass das für uns gar nicht mehr so richtig nachvollziehbar ist. Warum soll ich schuldig sein, weil irgendjemand anders vor Jahrtausenden irgendwas gemacht hat? Das ist mitten im Thema. Das ist mitten im Thema. Das ist Teil dessen, was wir da geerbt haben. Nämlich Machtkampf in der Ehe, Kampf der Geschlechter, wer die Pantoffeln anhat, wer das Sagen hat, wer bestimmt, wer, und jetzt hört zu, der Erste und wer der Letzte sein muss. Das ist wichtig für Markus 10. Ein Kampf um Herrschaft. Die Ehe war Gottes Idee für eine perfekte Welt, für das Paradies, aber sie zerbrach. Und jede Ehe, die wir jetzt haben, Menschen, die in eine Ehe treten, ererben ein zerbrochenes Geschenk. Eine Maschine, die für eine andere Welt gemacht ist und die einfach in unserer Atmosphäre nicht mehr funktioniert. Oder noch krasser ausgedrückt, wer heiratet, begibt sich in ein Bündnis, auf dem der Fluch Gottes liegt. Der unausweichliche Fluch Gottes. Wer sich entscheidet, ein Kind zu haben, erbt den Fluch der Geburtsschmerzen. Und wer sich entscheidet, zu heiraten, erbt den Fluch des Kampfes zwischen Mann und Frau über Herrschaft. Und das sieht in jeder Ehe anders aus. Das ist nicht immer offen, nicht immer hitzig, das ist manchmal ganz subtil. Aber das Ringen darum, wer seinen Willen durchsetzt, wer Erster und wer Letzter ist, das ist in der DNA der Ehe dabei. Das ist nicht alles, was man über die Ehe sagen kann. Da gibt es viele schöne Dinge auch. Und über die schönen Dinge reden wir, wenn dann die jungen Leute hier mal irgendwann heiraten, dann reden wir über die schönen Dinge. Ja? Aber jetzt reden wir über die andere Seite. Ja, wie sind Menschen mit diesem Kampf umgegangen? Mit diesem Fluch, mit diesem Ringen um Macht? Schlecht. Männer haben die Ehe verdorben, indem sie Frauen mit eisernem Stab regiert haben und sie behandelt haben wie ein Haushaltsgegenstand. Und Frauen haben die Ehe verdorben, indem sie gegen ihre Männer rebelliert haben, offen oder verdeckt, stille Ablehnung oder offenem Streit. Im Neuen Testament finden wir ganz viele Aufforderungen, die sich genau um dieses Problem drehen. Männer, was ist den Männern immer gesagt? Männer, liebt eure Frauen. Liebt eure Frauen, achtet sie, ehrt sie, seid nicht hart zu ihnen. Ehrt sie als schwaches Gefäß, ja? Nehmt sie mit. Das ist den Männern immer gesagt, weil Männer das tendenziell nicht tun. Und was ist den Frauen gesagt? Ordnet euch unter. Achtet eure Männer, lasst sie Haupt sein, ja? Weil sie das tendenziell nicht tun. Das ist das Thema von beiden in der Ehe. Verschiedene Zeiten haben verschiedene Lösungen gekannt für diesen Kampf. Heutzutage sind es eher die Frauen, die oben liegen mit Feminismus, Quotenregeln und staatlicher Sprachregulierung. In den letzten Jahrtausenden waren es eher die Männer, die mit Chauvinismus, liebloser Tyrannei und der Ausnutzung der Frauen keinen Deut besser waren als die Feministen von heute. Aber das ist der erste Punkt, das ist unsere erste Station. Die Ehe ist ein gefallenes Bündnis, ein zerbrochenes Geschenk und in ihr inhärent ist der Kampf um Macht, wer das Sagen hat, wer seinen Willen durchsetzt. Das ist Station Nummer 1, die Ehe in der gefallenen Welt. Wir fahren mit unserem Zug weiter Richtung Auslegung unserer Textstelle. Station Nummer 2 ist das andere Ende des Neuen Testaments. Wir nähern uns der Ehe nicht in einer gefallenen Welt allgemein, sondern in der speziellen Zeit, in der Jesus gelebt hat. Wir gehen zum letzten Buch des Alten Testaments, das 400 Jahre vor Jesus' Zeit spielt, aber das dieselben Probleme beschreibt, die Jesus' Zeit hatte. Bitte schlag mit mir auf Maleachi Kapitel 3. Maleachi ist das Buch vor Matthäus. Auf Seite 985 findest du Maleachi Kapitel 2. Und dort wollen wir jetzt die Ehe in der gefallenen Welt der Juden zu Jesus' Zeit angucken. Also was haben die für spezielle Probleme beim Thema Ehe gehabt? Das ist die zweite Station, die Ehe im Kontext der gefallenen Welt von Jesu Zeitgenossen. Der Prophet Maleachi ist ein postexilischer Prophet, also prophezeite nach dem babylonischen Exil zusammen mit Esra und Nehemia hat er gelebt. Und nach dem Exil waren die Juden zwar von Götzendienst weitestgehend geheilt, aber sie hatten ein neues Problem, nämlich Formalismus, tote Religion, Gottesdienst ohne Herz, Tieropfer ohne Gehorsam. Bei Esra und Nehemia lesen wir zum Beispiel, Leute haben den Sabbat nicht mehr gehalten. Leute haben den Zehnten nicht mehr gezahlt. Und ein weiteres großes Problem waren Mischehen. Mischehen, Riesenproblem bei Esra und Nehemia. Jüdische Männer haben ihre jüdischen Frauen entlassen, sich scheiden lassen und haben andere Frauen geheiratet. Riesiges Problem, und zwar massenhaft. Und die allerersten, die es gemacht haben, waren die Priester und die Obersten des Volkes. Die gingen quasi mit schlechtem Beispiel vorneweg. Und das werdet ihr auch jetzt sehen, wenn wir Maleachi Kapitel 2 lesen. Wenn ihr Bibel habt, schlagt es auf und lest mit. Und nun, ihr Priester, dieses Gebot gilt euch. Also Maleachi spricht zu den Priestern, zu den Leuten, die wissen sollten, was Gottes Wille ist. Und nun, ihr Priester, dieses Gebot gilt euch. Wenn ihr nicht hören wollt und ihr es euch nicht zu Herzen nehmt, meinem Namen die Ehre zu geben, spricht der Herr der Herrscharen, so schleudere ich euch den Fluch gegen euch und verfluche eure Segenssprüche. Und ich habe sie auch schon verflucht, denn ihr nehmt es nicht zu Herzen. Siehe, ich schelte euch die Saat und will euch Kot ins Angesicht streuen, den Kot eurer Feste, und man wird euch zu ihm hintragen. Und ihr sollt erkennen, dass ich euch dieses Gebot gesandt habe, damit mein Bund mit Levi bestehe, spricht der Herr der Herrscharen. Mein Bund mit ihm war Leben und Friede, und ich verlieh ihm beides, damit er mich fürchtete. Und er fürchtete mich auch und hatte Ehrfurcht vor meinem Namen. Was ist der Bund mit Levi? Levi war einer der Stämme Israels, der Söhne Israels. Und er war der Stamm der Leviten, der Priester, der Priesterstamm. Vers 6. Das Gesetz der Wahrheit war in seinem Mund, und nichts Verkehrtes wurde auf seinen Lippen gefunden. Er wandelte mit mir in Frieden und Aufrichtigkeit, und viele brachte er zur Umkehr von der Missetat. Denn die Lippen des Priesters sollen die Erkenntnis bewahren, und aus seinem Mund soll man das Gesetz erfragen, denn er ist ein Bote des Herrn der Herrscher. Ihr aber seid vom Weg abgewichen. Ihr seid schuld, dass viele im Gesetz zu Fall gekommen sind. Ihr habt den Bund mit Levi missbraucht, spricht der Herr der Herrscher. Darum habe ich euch beim ganzen Volk verächtlich und unwert gemacht, weil ihr meine Wege nicht bewahrt, sondern bei Anwendung des Gesetzes die Person ansieht. Der große Vorwurf Maleachis ist, du hast den Bund mit Levi gebrochen. Ein Bund ist ein Vertrag mit Rechten und Pflichten, und du hast ihn, wie es in Vers 8 steht, missbraucht. Das heißt, du hast die Rechte für dich in Anspruch genommen und die Pflichten hast du beiseite gelassen. Du hast ihn nicht nur gebrochen, du hast ihn missbraucht für dich. Du hast ihn umgewendet, dass er nur dir dient, und dass alles, was deine Pflicht gewesen wäre, hast du einfach sein lassen. Vorwurf Nummer 1. Jetzt kommt Vorwurf Nummer 2. Vers 10. Haben nicht alle einen Vater? Hat uns nicht ein Gott erschaffen? Warum sind wir denn so treulos einer gegen den anderen und entweihen den Bund unserer Väter? Juda hat treulos gehandelt und einen Greuel verübt in Israel und Jerusalem. Denn Juda hat das Heiligtum des Herrn entweiht, das er liebte, und hat die Tochter eines fremden Gottes geheiratet. Der Herr wird dem Mann, der so etwas tut, ausrotten aus den Zelten Jakobs, was sich regt und redet, auch den, der dem Herrn der Herrscher eine Opfergabe darbringt. Und zum anderen tut ihr auch das. Ihr bedeckt den Altar mit Tränen, mit Wein und Seufzen, sodass er sich nicht mehr zur Opfergabe wenden und sie nicht mit Wohlgefallen aus euren Händen annehmen kann. Und ihr fragt, warum? Weil der Herr Zeuge war zwischen dir und der Frau deiner Jugend, der du nun untreu geworden bist, obwohl sie deine Gefährtin ist und die Frau deines Bundes. Und hat er sie nicht eins gemacht, ein Überrest des Geistes für ihn? Und wonach soll das eine trachten? Nach göttlichem Samen. So hütet euch denn in eurem Geist, und niemand werde der Frau seiner Jugend untreu. Der zweite Vorwurf, den Maleachi den Priestern bringt, ist, du hast nicht nur den Bund mit Levi gebrochen, den Bund Gottes mit deinem Priestergeschlecht, sondern den Bund mit deinen Frauen. Was Gott hier offenbart, ist, er selbst ist persönlich involviert in diese Bündnisse zwischen den Männern und den Frauen. Er erhebt diesen eigentlich sozialen Status, Ehemann sein, Ehefrau sein, auf die gleiche Ebene wie die Beziehung, die er hat mit dem Stamm Levi. Beides nennt er einen Bund. Und er packt in diesem Kapitel den Bruch des Bundes von den Priestern gegenüber Gott auf eine Ebene mit dem Bruch des Bundes von Männern mit ihren Frauen. Gott nennt sich den Zeugen dieser Ehe, die Zeugen dieses Bundes, dieses Ehebundes. Und er offenbart, die Ehe ist in derselben geistlichen Kategorie wie meine Beziehung zu diesem Volk. Diese beiden Probleme haben miteinander zu tun. Und für die Theologen unter euch, ihr wisst, dass das ein großes Geheimnis ist, das im Neuen Testament in Epheser 5 gelöst wird. Wie das zusammenhängt, dieser Bund zwischen Gott und seinem Volk und dem Bund zwischen Ehemann und Ehefrau, wenn Paulus sagt, das Geheimnis der Ehe ist Christus und die Gemeinde. Aber deswegen ist das Fazit von Gott in Vers 16 folgendes. Denn ich hasse die Ehescheidung, spricht der Herr, der Gott Israels. Das ist sein vernichtendes Fazit. Und hört, es geht ihm um mehr, als dass seine jüdischen Männer nicht jüdische Frauen heiraten. Er hasst die Ehescheidung, denn es hat etwas Tieferes. Es ist etwas Tieferes in dem Bundesbruch der Ehe, als nur, dass jemand halt nicht treu ist und nicht liebevoll. Es ist in geheimnisvoller Art und Weise dasselbe wie dieser untreue Priesterstamm gegenüber seinem Gott. Was zeigt uns diese zweite Station in Malachi 2? Zu Jesu Zeit herrschen genau die gleichen Probleme. Männer haben den Kampf der Geschlechter für sich entschieden und entledigen sich ihrer Frauen, wann sie nur wollen. Ihr glaubt nicht, ich konnte es nicht glauben, als ich es recherchiert habe, wie die Scheidungspraxis zu Jesu Zeit war. Die Leute haben ihre Frauen für nichts entlassen. Du konntest eine Frau entlassen, wenn sie auf der Straße ihren Knöchel gezeigt hat, wenn sie ihre Haare offen getragen hat, wenn sie laut gesprochen hat, wenn sie etwas Schlechtes gesagt hat gegen deine Schwiegermutter. Wenn sie ein Essen angebrannt hat, das ist kein Witz. Das waren legitime Gründe, die Frau zu entlassen. Oder wenn du einfach eine gefunden hast, die dir besser gefällt. Diese Praxis der Ehescheidung zieht sich bis in Jesu Zeit. Du warst sogar verpflichtet, deine Frau zu entlassen, also dich von ihr zu scheiden, wenn sie unfruchtbar war. Du warst verpflichtet dazu. Dieses Problem aus Malachi zieht sich bis in Jesu Zeit hinein. Die Ehescheidung war eine Normalität. Selbst Priester ließen sich am laufenden Band scheiden, heirateten neue, und das ist auch in Markus 10 immer noch die Normalität, weil sie denken, die Ehe ist einfach ein sozialer Vertrag. Aber Gott sagt, ich hasse Ehescheidung, denn die Ehe ist ein Bund. Ein ganz besonderer Bund, in dem ein Geheimnis liegt. Und dieses Geheimnis ist im Alten Testament noch nicht gelüftet. Also, erste Station, in Ehe ist der Kampf der Geschlechter inhärent. Zweite Station, zur Zeit Jesu hatten die Männer den Kampf klar für sich entschieden. Sie behandelten ihre Frauen wie Haushaltsgegenstände und schickten sie in die Wüste, wenn sie ihnen nicht passten. Dritte Station, Markus Kapitel 9. Wir nähern uns dem Endbahnhof, dem Anfang der Auslegung, Markus Kapitel 9. Wir kommen zum Kontext unserer Textstelle. Und ich möchte, dass du verstehst, dass die Streitfrage um die Ehescheidung von Markus mehr ist als eine theologische Spezialfrage. In Vers 1 lesen wir, dass Markus schreibt: Und wieder kamen die Volksmengen zu ihm. Matthäus berichtet uns von Heilungen, Markus berichtet uns von Lehre, Lukas berichtet uns, da war so viel Volk, die standen sich auf den Füßen. Warum erzählt uns Markus nichts über eine Heilung, nichts über das, was Jesus anderes gelehrt hat? Warum dieses Thema? Ich glaube, Markus möchte beim Thema bleiben. Was ist das Thema? Das Thema ist Markus 9, Vers 35. Und er setzte sich hin, rief die Zwölf und sprach zu ihnen: Wenn jemand der Erste sein will, so sei er von allen der Letzte und aller Diener. Die Jünger kämpften darum, wer der Größte ist und wer das Sagen hat. Und kommt euch das bekannt vor? Erste Station, dein Verlangen nach Kontrolle wird nach auf deinen Mann gerichtet sein, er aber soll über dich herrschen. Dasselbe Thema. Hier geht es um mehr als eine theologische Frage, ob man Ehe scheiden darf. Es geht um Jüngerschaft. Es geht um das gekreuzigte Leben. Es geht darum, andere, kleinere, schwächere über mich zu stellen. Es geht um die praktische Anwendung von Jüngerschaft in den eigenen vier Wänden. Und dieses Thema bezieht sich nicht nur hier auf unsere Passage über Ehescheidung. Schaut mal, vielleicht hat deine Bibel auch so Überschriften. Bei Vers 13, was steht da? Jesus segnet die Kinder. Ja, was hat denn das damit zu tun? Was hat das damit zu tun mit diesem Kontext? Klar, Die Kinder waren genau solche marginalisierten, an den Rand gedrückten Mitglieder der Gesellschaft. Letzte. Jesus nimmt sie in die Arme. Jesus lässt sie nicht außen vor stehen. Jesus macht sie zuerst. Was kommt danach? Vers 17. Der reiche Jüngling. Hier kommt ein Oberster, einer der Großen, einer der Reichen, einer der Ersten. Und wie geht er weg? Traurig. Als einer der Letzten. Siehst du die thematische Klammer? Es geht um Letzte, die zu Ersten werden und Erste, die zu Letzten werden. Und dann vor der dritten Ankündigung von Jesu Tod und Auferstehung, Vers 32, schließt sich die Klammer in Vers 31 mit Jesus, der sagt, viele von den Ersten werden Letzte sein und die Letzten Erste. Und ich glaube, Markus hat erkannt, dass das damit zu tun hat. Diese drei Geschichten über die Ehescheidung, die Segnung der Kinder und der reiche Jüngling sind Geschichten, wie zwei Letzte zu Ersten werden und wie ein Erster zum Letzten wurde. Genau Anwendungsbeispiele für dieses Prinzip. Und es fordert uns auf, du Nachfolger Christi, sei Letzter, sei Diener, halte die Würzung der Feuerprobe in dir drin, in aller Demut. Einmal wirst du belohnt. Das ist der Lohn der Nachfolge. Und die Ehe ist ein Platz, an dem du das zeigen kannst. Was das heißt, Letzter zu sein, im Kampf der Geschlechter, der seit 1. Mose tobt, kannst du zeigen, ich bin Jünger, ich bin ein gesalzenes Opfer, ich kämpfe um den ersten Platz, ich helfe als Letzter oder leite als Letzter, aber egal, ob ich Helfer oder Leiter bin, ich bin Letzter, Diener, demütig. Das hat Jesus gezeigt. Also, bei aller Wertschätzung der theologischen Frage, ob man Ehen scheiden darf, wieder heiraten darf, all diese Dinge, lasst uns den Kern dessen, warum Markus uns das berichtet, nicht übersehen. Jesus spricht nicht nur zu einem Problem seiner Zeit, nämlich Ehescheidungen, sondern zum Problem der Ehe an und für sich. Der Kontext von Markus 10, nämlich die Lehre der Demut, ist der einzige Weg, wie Ehen wieder das werden, was sie einmal gewesen sind. Der Weg zurück ins Paradies ist Markus 9, 35. Der Weg zur Aufhebung des Fluchs ist Markus 9, 35. Nicht einer über den anderen, sondern einer unter den anderen. Und damit sind wir angekommen bei der Auslegung des Textes und wir werden heute nur die ersten Verse uns anschauen und den Rest beim nächsten Mal. Aber ich hoffe, dass dieser Punkt klar geworden ist, worum es im Kern geht, nämlich ein Anwendungsbeispiel von Dienerschaft und von Demut. Und das werden die Jünger auch sagen. Matthäus berichtet uns, dass die Jünger am Ende von dieser ganzen Passage sagen, also wenn die Sache so steht, dann ist es besser, nicht zu heiraten. Wenn ein Mann solche Pflichten gegenüber der Frau hat, wie du sie hier beschreibst, Jesus, wenn ein Mann verpflichtet ist, seine Frau so zu lieben, dann ist es besser, gar nicht zu heiraten. Das ist ja Wahnsinn, was du von uns verlangst, wie wir diese Frauen ehren sollen, ertragen sollen, lieben sollen, durchringen sollen, auch wenn sie unser Essen verbrannt haben, an ihre Knöchel sieht, sie meine Mutter beleidigt haben oder was auch immer. Das ist der Kern des Textes. Kommen wir zum letzten Teil, zur Auslegung. Ganz kurz, Markus 10, Vers 1. Jesus bricht von dort auf und kommt durch das Land jenseits des Jordans in das Gebiet von Judäa. Jesus zieht Richtung Jerusalem und der direkte Weg geht durch ein Gebiet, das heißt Samarien. Dort wohnen Menschen, die Samariter, die den Juden nicht wohlgesinnt sind. Lukas berichtet uns in Lukas Kapitel 9, dass Jesus erst direkt durch dieses Gebiet ziehen wollte, aber die Samariter nahmen ihn nicht auf. Und so wählt er jetzt einen Umweg. Er geht über die Brücke des Jordan in das Gebiet von Perea, das jenseits liegende, außerhalb des israelitischen Staatsgebiets eigentlich, und zieht nach Süden, um dort bei Jericho wieder über den Jordan zu gehen und Richtung Jerusalem. Und das taten viele andere Juden auch. Denn sie alle wollen zum Passafest und sie alle wollen nicht durch Samarien gehen, wo die unreinen Samariter sind. Samarien, Perea, da wo sie jetzt lang gehen, ist das Herrschaftsgebiet von Herodes. Das ist wichtig für später. Und wenn es dich interessiert, was Jesus dort in Perea so machte, dann liest du am besten das Lukas-Evangelium. Der hat sehr, sehr viel dazu aufgeschrieben, was Jesus in dieser Zeit dort tat. Markus berichtet uns fast nichts darüber. Umso wichtiger ist das, was er uns hier berichtet. In Vers 2 lesen wir, dass die Pharisäer, altbekannte Gegner von Jesus, herzukamen und ihn fragten, um ihn zu versuchen. Und ihre Versuchungsfrage lautet: Ist es einem Mann erlaubt, seine Frau zu entlassen? Diese Frage ist mit Sicherheit eine, über die sie sehr lange und sehr gut nachgedacht hatten. Ausleger sind sich nicht sicher, ob die Pharisäer wirklich wissen wollten, was Jesus zum Thema der Ehescheidung zu sagen hat, oder ob sie ihm einfach nur eine Falle stellen wollten. Vielleicht beides, ich weiß es nicht. Einerseits könnte man sagen, vielleicht wollten sie wirklich seine ehrliche Meinung zu diesem kontroversen Thema der damaligen Zeit hören. Damals gab es zwei große rabbinische Schulen, die von Hillel und die von Schammai. Hillel sagte, ein Mann kann sich seiner Frau entledigen, wann er will. Immer. Eben, Assen anbrennen, Knöchel sehen, laut sprechen, Schlechtes über die Schwiegermutter sagen. Und das war die allgemeine Meinung. Das haben die meisten Pharisäer und die meisten im Volk so geteilt. Ein anderer Rabbi namens Schammai vertrat die Minderheitenmeinung und sagte, ein Mann darf sich überhaupt nicht von seiner Frau scheiden lassen unter keinen Umständen. Der war der Hardliner. Hillel war der Liberale und Schammai war der Hardliner. Und vielleicht wollten sie wirklich wissen, Jesus, wo bist du in dieser Debatte? Vielleicht hatten sie seine Bergpredigt aus Galiläa im Kopf, wo er schon gesagt hat, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, hat die Ehe mit ihr schon gebrochen. Jesus hatte den Ruf eines Hardliners und vielleicht wollten sie wirklich wissen, Jesus, was ist deine Meinung dazu? Aber natürlich liegt es viel näher zu glauben, dass sie ihnen wirklich eine Falle stellen wollten, ein Bein stellen wollten. Aber warum taugt diese Frage dazu? Nun, erstens, die Frage nach der Ehescheidung, wenn Jesus seine Botschaft der Bergpredigt wiederholen würde, würde ihn unglaublich unpopulär machen beim Volk. Denn das Volk schätzte es sehr, dass ein Mann sich jederzeit von seiner Frau scheiden lassen konnte. Er würde sich bei denen, die wirklich was zu sagen hatten in der Gesellschaft, nämlich bei den Männern, echt unbeliebt machen, wenn er sich hinstellen würde und sagen würde, ich bin bei Schammai, ihr dürft euch nicht scheiden lassen. Was er am Ende auch tut. Ja, Jesus hält es mit Schammai, mit Rabbi Schammai. Also sie wollten ihn unpopulär machen beim Volk. Und das Zweite ist, bedenkt, wo dieses Gespräch stattfindet, nämlich in Perea, im Herrschaftsgebiet des Herodes Antipas. Herodes Antipas hatte Johannes den Täufer köpfen lassen für seine Kritik an seiner Ehescheidung von seiner Frau und dass er eine Geschiedene geheiratet hat, nämlich die ehemalige Ehefrau seines Bruders Philippus. Das kritisierte Johannes der Täufer und daraufhin sperrte er ihn ein und am Ende kostete es seinen Kopf. Es war eine gefährliche Lehre in dieser Zeit, Scheidungen zu kritisieren und dahingehend sehr passend für die Pharisäer, ihm damit zu versuchen, ein Bein zu stellen. Also einerseits die Kontroverse zwischen Hillel und Schammai, andererseits die gefährliche und unpopuläre Lehre, der Jesus angehangen hat. Lass uns noch einen kurzen Blick auf Vers 3 bis 5 lesen und dann schließe ich für heute und beim nächsten Mal machen wir dort weiter. Er aber antwortete ihnen und sprach, was hat euch Mose geboten? Sie sprachen, Mose hat erlaubt, einen Scheidebrief zu schreiben und seine Frau zu entlassen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wegen der Härte eures Herzens hat er euch dieses Gebot geschrieben. Beim nächsten Mal schauen wir uns an, warum sie gerade auf diese Textstelle eingehen. Es gab eine andere Textstelle, wo im Alten Testament, wo Mose gesagt hat, einen Ehebrecher muss man töten. Das ist die Textstelle, auf die sich beziehen, wo Mose erlaubt, dass ein Scheidebrief ausgestellt wird. Ein Dokument, das dokumentiert, ich habe meine Frau rausgeschmissen. Das war eigentlich ein Schutz für die Frau, dieser Scheidebrief. Nicht eine Legitimation des Mannes. Entscheidend für heute ist vielleicht dieser eine Punkt. Jesus sagt, das, was Mose dort gesagt hat, ist eine Konsequenz eurer harten Herzen. Er hat einfach eure Sünde reguliert, reglementiert, einen Schutz für die Frauen geschaffen, irgendwie eine Norm reingebracht, dass die Ehescheidungskultur, die ihr gelebt habt, irgendwie noch in regulierte Bahnen geflossen ist. Euer Kampf darum, wer der Größte ist in der Ehe, war entschieden. Und ihr Größten, ihr habt über eure Frauen regiert mit absolut gnadenloser Hand. Und Mose hat dieses noch ein bisschen abgedämpft. Schauen wir uns beim nächsten Mal noch genauer an. Die Frage der Pharisäer ist eigentlich: Jesus, wie weit darf die Herrschaft des Mannes in der Ehe gehen? Was kann er alles mit der Frau tun? Ist sein Wille beschränkt oder kann er alles tun, was er will? Jesus' Punkt in dieser ganzen Passage wird sein: Ein wahrer Jünger erträgt, verleugnet sich selbst, schränkt sich ein und wird sich seinen Pflichten gegenüber seiner Frau bewusst sein. Das sagen nämlich seine Jünger in Matthäus 19,9. Wenn ein Mann solche Pflichten gegen seine Frau hat, so ist es nicht gut zu heiraten. Jesus' Punkt ist nicht nur, lasst euch nicht scheiden, sondern sein Punkt ist, der Mann soll als Leiter dienen und mittragen. Das sind die Pflichten, die er hat. Und bei seinen Jüngern kommt diese Botschaft an. Die verstehen, es geht um Pflichten eines Mannes. Die Pflichten eines Mannes zu dienen als Meister. Jesus wird ihnen das später beim Füßewaschen zeigen und sagen, schaut, ich bin Meister und Diener zugleich. Genau das meint er hier. Der Weg zurück zu dem, was Gott sich von Ehe vorgestellt hat, ist ein Weg, der zurück zu neuen Herzen führt. Neuen Herzen, die dem anderen in Dienstbarkeit zugetan sind. Diesen Weg zeigt ja Jesus. Warum bleibt Jesus nicht dabei zu sagen, wir sind alle Sünder, wir sind alle gefallen und wir müssen alle diese schlimme, schlechte, gefallene Sündenwelt irgendwie regulieren, dass es für alle, unter anderem die Frauen, erträglich bleibt? Nun, weil er einen neuen Bund mitbringt. Und in diesem neuen Bund, in Jeremia 31, ist verheißen, dass ein Teil des neuen Bundes neue Herzen sein werden. Für harte Herzen gab es nur den Scheidebrief. Für harte Herzen gab es nur die Ehescheidung als irgendein Mittel, reglementiert mit diesem Übel umzugehen. Aber in Jesu neuem Bund, wo es neue Herzen gibt, kann die Ehe wieder so gestaltet werden, wie sie von Anfang an gedacht war. Das werden wir beim nächsten Mal vertiefen. Aber was du vielleicht heute mitnimmst, ist, Markus berichtet uns, genau wie von dem Kinderbeispiel in Vers 13, hier in diesem Beispiel, in dieser Geschichte, von einer Möglichkeit, jünger zu sein in den eigenen vier Wänden, dass der Kreuzesweg zu Hause beginnt und nicht erst, wenn wir auf Arbeit sind, nicht erst, wenn wir vor Königen stehen wie Paulus, nicht erst, wenn wir gebunden sind oder schwierige Dinge zu erleiden haben, sondern einfach zu Hause. Wie einfach ist es manchmal, dienstbar und gehorsam zu sein in allen möglichen Kontexten, nur nicht daheim, nur nicht in den eigenen vier Wänden, nur nicht mit der eigenen Frau, mit dem eigenen Mann. Und Jesus nimmt die Frauen auch mit rein. Das gilt natürlich auch genauso für die Frauen, dass sie dienstbar sind. Aber das ist da, wo es anfängt. Und es ist kein Zufall, dass Jesus Kinder und Frauen als Beispiele für genau dieses Prinzip bringt. Der Kreuzesweg beginnt zu Hause. Damit endet dieser erste Teil der Predigt. Und beim nächsten Mal schauen wir uns den Rest dieses Bibeltextes an und werden noch zwei Fragen hinterher vertiefen. Nämlich erstens, was ist mit der Ausnahmeregelung in Matthäus 19? Matthäus 19 berichtet uns von derselben Geschichte, aber dort sagt Jesus, man darf sich scheiden lassen wegen Unzucht. Was machen wir damit? Gibt es eine Kontroverse? Ich werde versuchen, da ein bisschen Licht reinzubringen. Und zweitens, was ist mit der Frage, darf man als Geschiedener jemanden wieder heiraten? Diese beiden Fragen werden sich dann noch anschließen. Gut, lasst uns jetzt noch eine Zeit der Stille haben, wo wir das Gehörte selbst vor den Herrn bringen und ich werde dann noch abschließen.